Also stell dir vor, du baust die sicherste Festung der Welt. Du kaufst das allerteuerste Schloss, installierst so meterdicke Stahltüren, Kameras wirklich an jeder Ecke.
Ja, und dann klebst du den kompletten Bauplan inklusive aller Passwörter von außen an die Fensterscheibe.
Exakt. Und genau so sieht es nämlich aus, wenn man in der IT-Sicherheit zwar die teuerste Hardware kauft, aber die grundlegende Logik dahinter, naja, einfach nicht verstanden hat.
Richtig. Und da setzen wir heute an. Willkommen zu diesem Deep Dive.
Wir haben heute eine ganz klare Mission. Das ist der Stoff für unsere nächste Schulaufgabe. Diesen müssen wir komplett können.
Absolut. Wir haben hier quasi den ultimativen Spickzettel vor uns liegen, die Zusammenfassung zur ITS-Schulaufgabe Nummer 2.
Genau, es geht um Netzwerke, Kryptographie, Zugangskontrollen, Firewalls. Ein riesiges Paket.
Zu lernen.
Oh ja, das funktioniert nie.
Eben. IT-Sicherheit ist halt kein Haufen isolierter Begriffe, die man für eine Klausur mal eben ins Kurzzeitgedächtnis prügelt. Es ist ein lebendiges System von Verteidigungslinien.
Das heißt, jede Technologie, die wir heute besprechen, existiert eigentlich nur deshalb, weil eine vorherige Technologie irgendeine Schwachstelle hatte, richtig?
Ganz genau. Wenn wir begreifen, warum ein bestimmtes Problem überhaupt existiert, dann ergibt die technische Lösung plötzlich völlig Sinn.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Bleiben wir doch kurz bei diesem Bild der Festung.
Gerne.
Bevor wir überhaupt anfangen, irgendwelche geheimen Dokumente kryptografisch zu verschlüsseln, müssen wir doch erstmal die absolute Basis klären. Also, wer darf überhaupt über die Zugbrücke?
Richtig, die Zugangskontrolle.
In unseren Quellen taucht dafür sofort der Begriff AAA auf, die berühmten drei A's.
Ja, das ist das Fundament jeder Zugangskontrolle auf Netzwerkgeräten. AAA steht für Authentication, Authorization und Accounting.
Okay.
Wenn du jetzt einen Router oder einen Switch in einem Firmennetzwerk konfigurierst, möchtest du ja nicht, dass jeder, der da ein Kabel einsteckt, sofort Vollzugriff hat.
In den Unterlagen gibt es dazu dieses Kreditkartenbeispiel. Das habe ich mir direkt dick markiert, weil es das irgendwie so schön greifbar macht.
Das ist auch ein super Vergleich.
Also das erste A, die Authentication, also die Authentifizierung, klärt im Grunde die Frage, wer bist du eigentlich, beweise es.
Genau. Bei einer Kreditkarte wären das die Kartennummer und diese dreistellige Prüfziffer auf der Rückseite.
Stimmt, das bist du drin. Aber dann kommt ja sofort das zweite A, also Authorization, die Autorisierung. Was genau darfst du tun?
Um da im Bild zu bleiben, das ist dein Kreditkartenlimit. Nur weil du bewiesen hast, wer du bist, heißt das noch lange nicht, dass du dir sofort einen Ferrari kaufen darfst.
Macht Sinn.
In der IT bedeutet das dann, darf dieser spezielle Nutzer vielleicht nur den Status des Routers abfragen oder darf er auch die Konfiguration löschen und worst case das ganze Netzwerk lahmlegen.
Und dann haben wir noch das dritte A, das Accounting. Also quasi die Buchprüfung.
Exakt. Was hast du gemacht, während du im System warst?
Das wäre dann die monatliche Kreditkartenabrechnung, die dir genau zeigt, wann du wo wie viel Geld ausgegeben hast.
Ganz genau. Wenn im Netzwerk also etwas schief geht, kann man einfach im Logfile nachsehen, welcher Admin hat um 14.03 Uhr diesen bestimmten Befehl eingetippt.
Das ist super wichtig für die Fehlersuche. Aber wie setzt man das technisch um?
Lass uns da einen Blick auf die Praxis werfen. Das ist für die Prüfung, denke ich, essentiell. Du kannst diese AAA-Prüfung theoretisch lokal auf jedem einzelnen Switch machen.
Das klingt nach viel Arbeit.
Ist es auch. Stell dir vor, du hast ein Netzwerk mit 500 Geräten und ein Mitarbeiter kündigt. Du müsstest dich auf 500 Geräten einzeln einloggen und seinen Account löschen. Das skaliert überhaupt nicht.
Oh Gott, ja, völlig unmöglich.
Deshalb nutzt man zentrale AAA-Server. Der Router fragt also bei einem Server nach, hey, hier will sich jemand einloggen, darf der das?
Ah, und hier kommen dann die beiden großen Protokolle ins Spiel, die man für die Schulaufgabe blind unterscheiden können muss. TACAS Plus und RADIUS.
Genau. Die zwei musst du aus dem FF können.
Also, was ich verstanden habe, TACAS Plus ist der Cisco-Standard, RADIUS ist der offene Standard. Aber warum gibt es da überhaupt zwei? Was macht das eine jetzt besser als das andere?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verknüpfen, der Unterschied liegt in der Architektur und dem Transportweg. TACAS Plus trennt diese drei A komplett voneinander.
Okay, das heißt?
Du kannst den Authentifizierungsprozess völlig unabhängig von der Autorisierung aufbauen. Außerdem nutzt TACAS Plus das TCP-Protokoll für die Übertragung.
TCP, also verbindungsorientiert.
Richtig. Es stellt sicher, dass jedes Datenpaket zu 100% ankommt. Das ist extrem wichtig, wenn du einem Netzwerkadministrator sehr feingranulare Rechte gibst und sicherstellen musst, dass wirklich jeder seiner Konfigurationsbefehle sauber autorisiert wird.
Und es verschlüsselt das ganze Paket, richtig?
Ja. TACAS Plus verschlüsselt das komplette Datenpaket.
Okay. Radius hingegen kombiniert Authentication und Authorization in einem einzigen Schritt. Und es nutzt UDP statt TCP.
Richtig.
UDP ist ja eher so das Prinzip Feuern und Vergessen. Es ist schneller, wartet aber nicht auf eine Empfangsbestätigung. Und Radius verschlüsselt wohl auch nur das Passwort, nicht das ganze Paket. Warum sollte man das dann überhaupt nutzen? Das klingt doch irgendwie unsicherer.
Das könnte man meinen, aber Radius hat seine Stärken ganz klar im dritten A, dem Accounting. Es wurde ursprünglich für Internet Service Provider, also ISPs, entwickelt.
Ah, für die Einwahl.
Genau. Wenn sich Tausende von Kunden gleichzeitig einwählen, braucht der Provider ein extrem schnelles Protokoll, das wenig Overhead hat, daher eben UDP.
Verstehe.
Und der ISP muss vor allem sekundengenau abrechnen können, wie lange jemand online war oder wie viele Daten er verbraucht hat. Dafür ist das Accounting bei Radius wesentlich detaillierter aufgebaut.
Aber warte mal, hier muss ich kurz einhaken. Das klingt für mich nach enormer Doppelarbeit.
Wieso das?
Naja, wenn wir mit AAA doch schon jeden einzelnen Nutzer direkt an der Tür streng kontrollieren, ihm spezifische Rechte geben und wirklich jeden seiner Klicks mitloggen, wozu brauchen wir in unserem Netzwerk dann überhaupt noch Firewalls? Ist das nicht doppelt gemoppelt?
Nein, überhaupt nicht. Der Denkfehler liegt in der Art der Kontrolle. AAA kontrolliert Identitäten, also Menschen oder Accounts.
Okay.
Oder wie dein Passwort lautet. Eine Firewall kontrolliert die reine Infrastruktur und den Datenverkehr, den Traffic.
Ah, die Firewall ist also gar nicht der Türsteher, der meinen Ausweis sehen will. Sie ist eher der Verkehrspolizist an der Kreuzung, der sagt, auf dieser Straße dürfen heute generell keine LKWs fahren, völlig egal, ob der Fahrer jetzt eine Erlaubnis hat oder nicht.
Das trifft's absolut auf den Punkt. Und dieser Verkehrspolizist hat im Laufe der IT-Geschichte enorm dazugelernt.
Das sehe ich hier auch in den Unterlagen. Es gibt verschiedene Firewall-Arten, beginnend mit der Packet-Filtering-Firewall.
Genau, der Klassiker.
Die arbeitet auf Layer 3 und 4 des OSI-Modells, also auf Netzwerk- und Transportebene. Sie schaut sich nur die IP-Adresse und den Port an. Aber das Problem ist, sie ist stateless, also zustandslos. Sie hat gar kein Gedächtnis, oder?
Richtig. Zustandslos heißt, sie schaut sich jedes Paket völlig isoliert an, als hätte sie noch nie zuvor ein Datenpaket gesehen.
Und in den Notizen steht, das macht sie total anfällig für IP-Spoofing.
Ganz genau.
Wenn ich also böswillig einen falschen Absender auf den digitalen Briefumschlag schreibe, sagen wir einfach die IP-Adresse des Chefs. Dann sagt die zustandslose Firewall, oh, das ist vom Chef, das darf rein. Weil sie den Kontext ja gar nicht versteht.
Korrekt. Und genau aus diesem Grund hat man die Stateful Firewall entwickelt.
Ah, die geht dann höher im OSI-Modell.
Ja, die geht hoch bis Layer 5, die Sitzungsschicht. Sie merkt sich den State, also den Zustand einer Verbindung. Wenn dein Computer von innen eine Webseite anfragt, notiert sich die Firewall das in einer Statustabelle.
Okay, und wenn die Antwort kommt?
Kommt dann die Antwort der Webseite von außen zurück, erkennt die Firewall das und sagt, ah, das ist die Antwort auf die Anfrage von vorhin, das gehört zusammen, das lasse ich durch.
Aber wenn von außen plötzlich unaufgefordert ein Paket kommt?
Dann blockt sie es rigoros ab, weil es eben keinen vorherigen Verbindungsaufbau gab.
Okay, das leuchtet ein. Und ganz oben in der Nahrungskette stehen dann Application Gateways, die als Proxy arbeiten und sich den tatsächlichen Inhalt der Pakete auf Anwendungsebene ansehen, sowie eben Next Generation Firewalls.
Genau. Und all das nutzen wir, um die Zonen in unserer Festung abzugrenzen.
Da sticht ein Begriff sofort ins Auge. Die DMZ, die demilitarisierte Zone. Das ist quasi wie das Vorzimmer oder die Lobby unserer Burg.
Ein extrem wichtiges Konzept für die Architektur. Du möchtest deinen Webserver, auf den Kunden aus dem Internet ja zugreifen sollen, niemals direkt in dein internes Firmennetzwerk stellen.
Weil wenn der gehackt wird, hat der Angreifer sofort Zugriff auf all unsere sensiblen Firmendaten.
Richtig.
Also isolieren wir ihn in der DMZ. Lass mich mal testen, ob ich die Verkehrsregeln dafür richtig im Kopf habe. Das wird ja hundertprozentig abgefragt.
Schieß los.
Also, Traffic von innen, also von den Mitarbeitern im privaten Netz, darf in die DMZ und auch komplett raus ins Internet. Traffic aus dem Internet darf nur in die DMZ und auch nur auf ganz bestimmten Ports, zum Beispiel Port 443 für unseren Webserver.
Stimmt.
Aber Traffic vom Internet direkt in unser privates Netz? Komplett blockiert. Und jetzt das Wichtigste. Traffic aus der DMZ in unser internes Netz ist standardmäßig ebenfalls blockiert.
Sehr gut.
Wenn der Webserver also gehackt wird, steckt der Angreifer in der Lobby fest und kommt nicht ins Haupthaus.
Die Architektur hast du vollständig durchdrungen. Damit ist die Festung sozusagen abgeriegelt.
Gut. Die Mauern stehen also. Aber was machen wir jetzt mit dem Homeoffice? Sagen wir, ein Mitarbeiter sitzt im Hotel im feindlichen Ausland und muss dringend an eine Datei, die tief in unserem gesicherten internen Netz liegt. Wir können ja schlecht ein kilometerlanges Kabel ziehen.
Das wäre unpraktisch.
Damit betreten wir das nächste große Feld, nämlich VPNs, Virtual Private Networks. Wir graben gewissermaßen einen geheimen Tunnel.
VPNs sind das absolute Standardwerkzeug, um öffentliche, unsichere Netze wie das Internet so zu nutzen, als wären es private, sichere Kabel. Wir unterscheiden hier primär zwei Szenarien, Site-to-Site und Remote Access.
Bei Site-to-Site stelle ich mir immer so einen permanenten unterirdischen Tunnel zwischen zwei physischen Firmengebäuden vor. Das Verrückte daran ist ja, dass die normalen PCs in den Büros absolut keine Ahnung haben, dass das Internet da überhaupt dazwischen liegt.
Genau, das ist das Elegante daran.
Ein PC in Berlin schickt einfach ein Paket an einen Drucker in München. Der Router in Berlin fängt es ab, verschlüsselt es, schießt es durch den VPN-Tunnel und der Router in München entschlüsselt es und gibt es dem Drucker. Alles völlig transparent für den Nutzer.
Und auf der anderen Seite haben wir das Remote Access VPN. Das ist dynamisch und wird wirklich nur bei Bedarf aufgebaut, etwa zwischen dem Laptop des Mitarbeiters im Hotel und der Firmenfirewall.
In deinen Quellen wird hier ja das SSL-VPN hervorgehoben. Das ist mir direkt sympathisch, weil es so anwenderfreundlich ist.
Ja, das ist ein großer Vorteil.
Das ist wie so ein temporärer, schnell ausfahrbarer Feuerwehrschlauch. Man braucht oft nicht mal eine komplizierte Client-Software. Das Ganze läuft einfach über den Webbrowser, weil es die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung des Browsers nutzt.
Das stimmt. Es ist super einfach bereitzustellen, hat aber oft Limitierungen, was tiefgreifende Netzwerkzugriffe angeht. Für den ganz schweren, hochsicheren Transport brauchen wir dann den großen Bruder, IPsec.
IPsec ist für die Prüfung absolut zentral. Das sehe ich auch so.
Lass uns vorwegnehmen, IPsec ist kein einzelnes Protokoll. Es ist ein ganzes Framework, ein IETF-Standard. Es ist wie ein Baukasten für sichere Kommunikation auf Layer 3, der Netzwerkschicht, schützt aber den gesamten Traffic der Layer 4 bis 7.
Okay, und hier habe ich ein riesiges Ausrufezeichen und drei rote Fragezeichen in meinen Notizen. Da steht der Begriff GRE over IPsec.
Ah ja, ein Klassiker.
Und die Begründung leuchtet mir überhaupt nicht ein. In den Notizen heißt es, GRE, also Generic Routing Encapsulation, ist ein extrem unsicheres Protokoll, das keinerlei Verschlüsselung bietet.
Stimmt.
IPsec hingegen ist ja das Fort Knox der Verschlüsselung. Warum zur Hölle nehmen wir dann ein Datenpaket, packen es in das unsichere GRE und stecken das dann wiederum in IPsec? Das ist doch völlig absurd. Warum lassen wir GRE nicht einfach weg?
Das ist genau die Stelle, an der so viele ins Stolpern geraten, wenn sie nur auswendig lernen. Der technische Grund dafür ist ein wirklich faszinierendes Dilemma.
Okay, erklär mal.
Was hier wirklich faszinierend ist, IPsec baut einen perfekten, sicheren Tunnel von A nach B. Aber IPsec hat eine massive architektonische Schwachstelle. Es unterstützt von Haus aus nur Unicast-Verkehr.
Unicast? Das heißt, es kann eine Nachricht immer nur an genau einen Empfänger schicken?
Richtig. Und Netzwerke funktionieren so einfach nicht. Routing-Protokolle, die ja dafür sorgen, dass das Netzwerk überhaupt weiß, wo welche Computer stehen, müssen oft laut in den Raum rufen.
Ah, die kommunizieren über Multicast oder Broadcast, also Nachrichten an viele oder alle.
Ganz genau. Wenn du also zwei Firmenstandorte über IPsec verbindest, können deren Router schlichtweg nicht miteinander sprechen, weil IPsec ihre Multicast-Nachrichten blockiert. Das Netz bleibt tot.
Oh wow, okay. Und da kommt dann GRE ins Spiel.
Genau. GRE ist zwar unverschlüsselt, aber es hat überhaupt kein Problem damit, Multicast- und Broadcast-Pakete zu transportieren. Die Lösung ist also eine Kapselung, die wir das Matroschka-Prinzip nennen könnten.
Das verstehe ich jetzt. Wir haben also drei Schichten. Ganz innen ist das ursprüngliche Multicast-Paket, zum Beispiel so ein Routing-Update. Das nennen wir in der Fachsprache das Passenger-Protokoll, den Passagier.
Richtig.
Weil IPsec den nicht mitnehmen will, setzen wir den Passagier in einen Bus. Das ist GRE, das Carrier-Protokoll. Der Bus kann nämlich Multicast fahren. Aber der Bus hat keine gepanzerten Scheiben.
Sehr schönes Bild.
Also fahren wir den kompletten Bus in einen riesigen gepanzerten Transporter und das ist IPsec, unser Transportprotokoll. Der Transporter verschlüsselt das ganze Konstrukt. Wir bekommen also die Multicast-Fähigkeit von GRE kombiniert mit der Sicherheit von IPsec. Genial.
Absolut. Aber bevor wir IPsec verlassen, musst du für die Schulaufgabe noch zwei Bausteine der Kapselung kennen. AHA und ESP. AHA steht für Authentication Header.
Da ist direkt eine Falle versteckt, oder? Der Name klingt total sicher, aber AHA verschlüsselt den Inhalt ja überhaupt nicht.
Richtig. Das ist nur eine Art Siegel auf dem Paket, damit man weiß, dass es echt ist.
Genau. Wenn man echte Vertraulichkeit will, also dass wirklich niemand mitlesen kann, braucht man zwingend ESP, das Encapsulation Security Protocol.
Exakt. Und die mathematische Magie, mit der die Router am Anfang heimlich einen Schlüssel aushandeln, ohne dass jemand im Internet diesen Schlüssel abfangen kann, nennt sich Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch.
Diffie-Hellman, okay.
Für die Prüfung reicht hier die Faustregel, Diffie-Hellman-Gruppen sind nummeriert. Je höher die DH-Gruppe, desto komplexer ist die angewandte Mathematik und desto sicherer ist der generierte Schlüssel.
Verstehe. Der gepanzerte Transporter fährt also durch den sicheren Tunnel. Aber hier wird es jetzt erst recht interessant.
Inwiefern?
Nehmen wir an, der Tunnel an sich ist sicher. Niemand kann mitlesen. Aber woher wissen wir denn, dass das Dokument, das am Ende aus dem Tunnel herauskommt, unterwegs nicht doch irgendwie manipuliert wurde? Vielleicht hat jemand heimlich ein paar Nullen bei einer Überweisung hinzugefügt.
Das ist ein sehr valider Punkt. Damit wechseln wir die Perspektive. Von der reinen Verschlüsselung hin zur Datenintegrität. Und das bringt uns zu den Hash-Funktionen.
Genau. Datenintegrität bedeutet ja, das Dokument ist bitgenau so beim Empfänger angekommen, wie der Sender es losgeschickt hat.
Richtig. Die Werkzeuge dafür sind kryptografische Hash-Funktionen, wie zum Beispiel das veraltete MD5 oder die modernen Hash-Algorithmen.
Ein Hash ist im Grunde ein digitaler, unveränderlicher Fingerabdruck einer Datei. Das Faszinierende daran ist ja, die Hash-Funktion ist eine mathematische Einwegsstraße.
Wie meinst du das genau?
Du kannst einen 500-Seiten-Roman oder nur das kleine Wort Hallo in diese Funktion werfen. Am Ende spuckt sie immer eine Zeichenkette mit einer exakt festgelegten Länge aus. Aber, und das ist der Clou, wenn du in dem 500-Seiten-Roman auch nur ein einziges Komma änderst, ändert sich der komplette Hash-Wert am Ende völlig unvorhersehbar.
Exakt, so funktioniert die Überprüfung. Der Sender berechnet den Hash-Wert seines Dokuments und schickt beides los, das Dokument und den Fingerabdruck.
Und der Empfänger.
Der Empfänger nimmt das Dokument, berechnet den Hash-Wert selbst nochmal ganz neu und vergleicht ihn dann mit dem mitgelieferten Fingerabdruck. Stimmen beide überein, weiß er sicher, die Datei wurde nicht manipuliert.
Aber warte, da ist doch ein gewaltiger Denkfehler drin.
Okay, welcher?
Wenn ich ein aktiver Angreifer bin, ein sogenannter Man in the Middle, und ich fange dieses Dokument ab, ich ändere die Überweisung von 100 Euro auf 10.000 Euro.
Ja.
Dann nehme ich mein gefälschtes Dokument, berechne einfach selbst einen neuen Hashwert dafür und schicke dieses neue Paket an den Empfänger weiter. Der Empfänger rechnet den Hash aus, vergleicht ihn mit meinem gefälschten Hash und freut sich, weil beide übereinstimmen. Er merkt absolut nichts davon. Hash-Funktionen allein sind doch komplett nutzlos gegen aktive Angreifer.
Das ist eine hervorragende analytische Beobachtung. Und das ist genau der Punkt, an dem viele Security-Konzepte scheitern, wenn sie nicht wirklich zu Ende gedacht sind.
Also wie lösen wir das?
Ein reiner Hash bietet Integrität, ja, aber eben keine Authentifizierung des Ursprungs. Der Empfänger weiß nur, dass Dokument und Hash zusammenpassen, aber nicht, wer den Hash eigentlich erstellt hat. Die Lösung für genau diese Schwachstelle nennt sich HMAC, Hashed Message Authentication Code.
Wie flickt HMAC dieses riesige Loch?
Indem wir eine geheime Zutat in den Teig mischen. Beim HMAC nehmen wir nicht nur das Dokument, um den Fingerabdruck zu berechnen, sondern wir mischen einen geheimen Schlüssel, einen sogenannten Pre-Shared Key, kurz PSK, mit in die mathematische Berechnung ein.
Ah, okay.
Diesen geheimen PSK kennen nur der echte Sender und der echte Empfänger.
Verstehe. Wenn mein Man in the Middle jetzt das Dokument fälscht, muss er ja einen neuen Hash berechnen. Aber weil er das geheime Passwort, den PSK, gar nicht kennt, kann er diesen nicht in die Berechnung einfließen lassen.
Genau so ist es.
Der Empfänger berechnet den Hash dann inklusive seines geheimen Schlüssels. Die Werte stimmen nicht überein und der Betrug fliegt sofort auf. Das ist genial. Wir haben Datenintegrität und Authentifizierung des Ursprungs auf einen Schlag.
Das System hat nur einen Haken. HMAC funktioniert nur, wenn Sender und Empfänger sich vorher schon kannten und heimlich diesen Pre-Shared Key austauschen konnten.
Stimmt.
Aber wie machen wir das im echten Internet, wenn wir mit Leuten oder Servern kommunizieren wollen, die wir noch nie zuvor getroffen haben?
Das geht nicht. Ich kann ja nicht vorher bei meiner Bank anrufen und mir ein geheimes Passwort für unseren HMS übergeben lassen. Das bringt uns zwangsläufig zu den digitalen Signaturen und der asymmetrischen Kryptographie.
Richtig. Asymmetrische Kryptographie löst das Problem der Vorababsprache, indem sie mit einem Schlüsselpaar arbeitet. Einem öffentlichen Schlüssel, den jeder in der Welt kennen darf, und einem privaten Schlüssel, den nur der Besitzer kennt und streng geheim hält. Aber Achtung, hier lauert ein massiver Fallstrick für die Klausur.
Oh ja, den Fehler darf man auf keinen Fall machen. Bei der normalen Verschlüsselung, also wenn ich dir ein Geheimnis schicken will, nehme ich deinen öffentlichen Schlüssel, um die Nachricht zu verschließen.
Genau.
Und weil nur du deinen privaten Schlüssel hast, bist du der Einzige auf der Welt, der das Schloss wieder aufbekommt. Aber bei der digitalen Signatur drehen wir den Spieß genau um.
Lass uns das an dem klassischen Beispiel von Alice und Bob durchspielen. Bob möchte eine Nachricht an Alice schicken und zweifelsfrei beweisen, dass sie von ihm stammt. Wie geht er vor?
Mit seinem eigenen privaten Schlüssel. Das ist dann seine digitale Signatur. Er schickt das an Alice.
Und was macht Alice?
Alice nimmt nun Bobs öffentlichen Schlüssel, den sie sich ja jederzeit irgendwo herunterladen kann, und wendet ihn auf die Signatur an. Und weil die Mathematik der Schlüsselpaare fest miteinander verzahnt ist, lässt sich die Signatur erfolgreich entschlüsseln.
Und was ist der logische Beweis, der daraus folgt?
Weil sich der Hash nur und ausschließlich mit Bobs öffentlichem Schlüssel entschlüsseln ließ, ist absolut bewiesen, dass er zwingend mit Bobs privaten Schlüssel verschlüsselt worden sein muss.
Exakt.
Und da den privaten Schlüssel nur Bob allein besitzt, muss die Nachricht von ihm kommen. Niemand sonst hätte diese Signatur erzeugen können. Das nennt man in den Unterlagen Nicht-Abstreitbarkeit. Bob kann hinterher nicht einfach behaupten, das war ich nicht.
Perfekt hergeleitet. Du musst hierfür noch drei Algorithmenkürzel kennen. Erstens DSA, den Digital Signature Algorithmus. Das ist der klassische Standard. Zweitens RSA, benannt nach seinen Erfindern Rivest, Shamir und Edelman.
Das ist dieses absolute Urgestein der asymmetrischen Kryptographie, das mit riesigen Primzahlen arbeitet, oder?
Genau das. Und drittens die modernere Variante ECDSA. Das steht für Elliptic Curve Digital Signature Algorithm.
Elliptische Kurven? Warum brauchen wir die, wenn RSA doch wunderbar funktioniert?
Nutzt statt der Primzahlzerlegung die Mathematik von geometrischen Kurven.
Klingt kompliziert.
Ist es auch. Das ist so, als würdest du ein Schloss bauen, das statt dicken, schweren Stahlschichten ein unfassbar komplexes mikroskopisches Labyrinth nutzt. Es bietet die gleiche Sicherheit, aber die Schlüssel sind wesentlich kürzer.
Ah, das spart dann Bandbreite und Rechenzeit? Wahrscheinlich besonders für Smartphones und kleine IoT-Geräte extrem wichtig.
Ganz genau.
Okay, das Konzept der Signaturen leuchtet mir komplett ein. Alice vertraut Bob, weil Bobs öffentlicher Schlüssel funktioniert. Aber warte mal, das wirft sofort das nächste fundamentale Problem auf.
Welches?
Wenn ich auf die Webseite einer Bank gehe, die ich noch nie besucht habe, schickt mir der Server seinen öffentlichen Schlüssel. Aber woher um alles in der Welt weiß ich denn, dass dieser öffentliche Schlüssel wirklich der Bank gehört? Ein cleverer Hacker könnte mir doch einfach seinen öffentlichen Schlüssel schicken und behaupten, hi, ich bin deine Bank, vertrau mir.
Also was bedeutet das alles? Damit hast du präzise das Problem isoliert, das unsere gesamte moderne Internetökonomie zusammenbrechen lassen würde, gäbe es keine Lösung dafür.
Wir brauchen also eine übergeordnete Instanz.
Genau. Wie skalieren wir Vertrauen global? Die Antwort ist der letzte große Block deiner Schulaufgabe. Die PKI, die Public Key Infrastructure.
Ich stelle mir die PKI immer vor wie ein weltweites System von Einwohnermeldeämtern. Wenn mir auf der Straße jemand einen Ausweis vorlegt, vertraue ich ja nicht primär diesem Stück Plastik. Ich vertraue dem Staat, der sein fälschungssicheres Siegel auf dieses Plastik gedruckt hat.
Sehr guter Vergleich.
Und in der IT ist dieses Einwohnermeldeamt die CA, die Certificate Authority.
Die CA ist die vertrauenswürdige Drittpartei. Wenn ein Webserver, sagen wir eine Bank, am Internet teilnehmen will, muss sie bei der CA ihre Identität beweisen, zum Beispiel durch Handelsregisterauszüge.
Und wenn alles passt?
Wenn die CA zufrieden ist, nimmt sie den öffentlichen Schlüssel der Bank, packt den Namen der Bank dazu und unterschreibt dieses Paket mit ihrem eigenen, extrem sicheren privaten Schlüssel. Dieses geschnürte und unterschriebene Paket nennen wir dann ein digitales Zertifikat.
Und das Standardformat dafür, das wir definitiv wissen müssen, ist ITF X509V3.
Richtig.
X509V3. Klingt ein bisschen wie ein Droide aus Star Wars, aber das merke ich mir. In den Unterlagen sehe ich, dass diese CAs ihre Zertifikate in Autoritätsklassen von 0 bis 5 einteilen.
Genau, je nach Strenge der Prüfung.
Klasse 0 ist wertlos, das ist nur für Testumgebungen, da prüft niemand irgendwas. Bei Klasse 1 reicht es, wenn du beweisen kannst, dass du Zugriff auf eine E-Mail-Adresse hast. Und das eskaliert dann bis hoch zu Klasse 5.
Was extrem strengen Hintergrundprüfungen unterliegt. Oft für staatliche Sicherheit oder kritische Infrastruktur.
Aber wie baut man so ein System auf, ohne dass es zusammenbricht? Wenn es auf der ganzen Welt nur eine einzige CA gäbe, die alles unterschreibt und die wird gehackt, dann können wir das Internet ja quasi abschalten.
Genau das ist das Problem der Single Root PKI. Sie ist einfach aufzubauen, aber ein massiver Single Point of Failure. Deshalb nutzt man in der Praxis fast ausschließlich Hierarchical CAs, also hierarchische Topologien.
Wie sieht das aus?
Du hast oben eine Root CA, eine Wurzelinstanz. Diese stellt keine Zertifikate für normale Webseiten aus. Die ist oft sogar physisch am Netz getrennt und in einem Bunker weggesperrt.
Krass, okay.
Ihre einzige Aufgabe ist es, Zertifikate für sogenannte Sub-CAs, also Unterämter, auszustellen. Und diese Unterämter verteilen dann die Zertifikate an die Endkunden. Wenn ein Unteramt gehackt wird, widerruft die Root CA einfach das Zertifikat des Unteramts und der Rest des Baumes bleibt sicher.
Das bringt mich zur allerletzten Frage für heute, das Thema Widerruf. Wenn mein privater Schlüssel, also mein digitaler Reisepass, geklaut wird, dann kann sich jeder als ich ausgeben. Ich muss der Welt also sofort mitteilen, Achtung, dieses Zertifikat ist ungültig. Wie erfährt der Browser davon?
Dafür musst du zwei Mechanismen kennen. Der ältere Mechanismus ist die CRL, die Certificate Revocation List. Das ist buchstäblich eine Sperrliste, wie so ein digitales Fahndungsplakat.
Okay.
Dein Browser lädt diese Liste regelmäßig herunter und schaut nach, ob die Webseite, die du besuchst, auf der Liste der gesperrten Zertifikate steht. Das Problem dabei: Diese Listen werden oft nur alle paar Stunden oder Tage aktualisieren.
Oh, das heißt, in der Zwischenzeit könnte der Dieb noch ordentlich Schaden anrichten.
Genau, deshalb gibt es die modernere Variante, OSCP, das Online Certificate Status Protocol. Das ist keine statische Liste mehr, die man herunterlädt. Es ist eine schnelle Live-Abfrage.
Ah, viel besser.
Dein Browser fragt in Echtzeit beim OSCP-Server an, ist das Zertifikat mit der Seriennummer 12345 in exakt dieser Sekunde noch gültig? Der Server antwortet dann mit Good, Revoked oder Unknown. Das ist wesentlich sicherer und schneller.
Wahnsinn. Damit schließt sich der Kreis komplett. Lass uns das für die Schulaufgabe noch mal ganz kurz zusammenfassen.
Gerne.
Wir wissen jetzt, wie wir die Festung mit AAA-Türstehern und Firewalls abriegeln. Wir wissen, wie wir durch diese Mauern mit VPNs und dem Matroschka-Prinzip von GRE over IPsec sichere Tunnel für unsere Mitarbeiter graben.
Richtig.
Wir haben verstanden, wie Hash-Funktionen in Kombination mit dem geheimen Schlüssel bei HMAC oder den digitalen Signaturen garantieren, dass unsere Pakete unverfälscht bleiben und der Absender echt ist.
Genau.
Und wir kennen die X.509V3-Zertifikate und das PKI-System, das dieses Vertrauen durch CAs und OSCP-Abfragen im weltweiten Internet organisiert. Also wenn das nicht für eine Eins reicht, weiß ich auch nicht.
Die Zusammenhänge sitzen bei dir jetzt wirklich perfekt. Aber bevor wir diesen Deep Dive beenden und du in die Klausur gehst, möchte ich dir noch ein kurzes Gedankenexperiment mitgeben. Etwas, das über die reinen Notizen hinausgeht, aber genau zeigt, warum IT-Sicherheit nie stillsteht.
Oh, ich bin gespannt. Schieß los.
Wir haben heute gesehen, dass unsere gesamte moderne Vertrauensinfrastruktur, die digitalen Signaturen, RSA, die elliptischen Kurven von ECDSA, die Zertifikate der PKI, auf einer einzigen grundlegenden Prämisse aufbauen. Dass asymmetrische Kryptographie mathematisch extrem schwer zu knacken ist.
Ja, weil die Computer zu schwach sind,
Wir vertrauen darauf, dass ein klassischer Computer Jahrtausende bräuchte, um aus einem öffentlichen Schlüssel den privaten Schlüssel zurückzurechnen. Aber wir stehen an der Schwelle zum Zeitalter der Quantencomputer.
Oh wow, okay.
Was passiert mit all unseren Firewalls, unseren IPsec-Tunneln und unseren Zertifikaten an dem Tag, an dem ein Quantencomputer mächtig genug wird, um genau diese mathematischen Probleme in wenigen Sekunden zu lösen? Das ist die Frage, die Kryptografen weltweit aktuell schlaflose Nächte bereitet.
Ein wirklich faszinierender und irgendwie auch ziemlich beängstigender Gedanke, über den man kurz vor der Prüfung auf dem Flur definitiv nochmal nachdenken kann. Verlasst euch nie darauf, dass die Festung von heute auch den Waffen von morgen standhält. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg bei der Schulaufgabe.